Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Das zweite Kapitel des Lukas-Evangeliums verknüpfen viele Bibelleser gedanklich mit der sogenannten Weihnachtsgeschichte. Hier ist sie noch einmal kurz zusammengefasst. Maria und Josef müssen wegen einer Steuerschätzung nach Bethlehem reisen und dort erblickt der kleine Jesus das Licht der Welt. Ein paar Hirten werden von einem Engel darüber informiert, dass der Heiland der Welt geboren wurde und in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe zu finden sei. Sie eilen hin zum Ort des Geschehens und finden alles so vor, wie es ihnen vom Engel mitgeteilt wurde. Das reicht ihnen als Indiz dafür aus, dass der neugeborene Junge tatsächlich der lang ersehnte Retter ist, der die Menschen von ihren Sünden erlösen wird. Und diese Botschaft erzählen sie jedem, den sie treffen. Soweit in wenigen Sätzen zusammengefasst die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium. Doch das zweite Kapitel berichtet noch von weiteren Ereignissen. Ja, im Grunde enthält es alle Informationen, die aus der Kindheit Jesu überliefert sind. Und manches spricht dafür, das habe ich bereits in der Einführung zum Lukasevangelium erwähnt, dass der Evangelist Lukas eine prominente Informantin hatte, nämlich Maria, die Mutter Jesu. Sie wusste natürlich einiges über ihren Sprössling zu berichten, von dem nur wenige andere Leute etwas mitbekommen hatten. Dazu gehören auch zwei seltsame und zugleich anrührende Begegnungen im Tempel, als der kleine Jesus gerade einmal knapp 6 Wochen alt war. Maria und Josef und der kleine Jesus zu Besuch im Tempel in Jerusalem. Zwei Dinge gab es dort zu erledigen. Erstens, nach dem alttestamentlichen Gesetz galt eine Frau, die ein Kind zur Welt gebracht hatte, 40 Tage lang als unrein. Das sollte die Israeliten daran erinnern, dass ein neugeborener Erdenbürger nicht nur Freude in das Leben seiner Eltern bringt, sondern dass dieses kleine Menschenkind auch ein Sünder ist, der im Laufe seines Lebens häufig gegen Gott rebellieren wird. In Erinnerung daran gab es die Vorschrift, dass eine Frau nach den sogenannten Tagen der Reinigung Gott ein Opfer darbringen sollte. In Lukas 2, Vers 24 werden zwei Tauben als Opfertiere genannt. Sie waren nur für Menschen vorgesehen, die sich aufgrund ihrer Armut kein wertvolleres Opfertier leisten konnten. Jesus hat übrigens im Laufe seines Lebens, so viel wir wissen, niemals ein Opfer dargebracht, weil er selbst, so die Bibel, ohne Sünde war. Der zweite Grund, der im Lukasevangelium für den Besuch der kleinen Familie im Tempel genannt wird, ist die sogenannte Darstellung des erstgeborenen Sohnes. Er wurde auf symbolische Weise Gott geweiht und ihm zur Verfügung gestellt. Beide Gründe, die ich eben genannt habe, werden in Lukas 2 in den Versen 22 bis 24 ausdrücklich erwähnt und mit zwei Zitaten aus dem alttestamentlichen Gesetz belegt. Der Besuch im Tempel war also in gewissem Sinne durchgeplant. Maria und Josef wussten ganz genau, was es dort zu erledigen gab. Doch dann kam es zu zwei überraschenden Begegnungen mit zwei außergewöhnlichen Leuten. Von der einen Begegnung war schon in der vorigen Sendung die Rede. Ein gewisser Simeon hatte von Gott die Zusage bekommen, den Messias Israels, den Erlöser, den er schon so lange herbeisehnte, eines Tages mit eigenen Augen sehen zu dürfen. Und an dem Tag, als Maria und Josef mit ihrem Sohn den Tempel betreten, sieht Simeon diese Prophezeiung als erfüllt an. Er lässt sich den kleinen Jungen geben, nimmt ihn auf seine Arme und spricht ein Gebet, das auch als Lobgesang des Simeon bekannt ist. Die erste Hälfte dieses Gebets habe ich bereits in der vorigen Sendung vorgelesen. Hier noch einmal die Verse 29 und 30 und dann die beiden sich anschließenden Verse. Simeon voller Freude und mit dem kleinen Jesus auf seinen Armen betet zu Gott: »Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Das Besondere an diesen Versen ist, dass Simeon weit über seinen Glaubens- und Wissenshorizont hinaus in die Zukunft blickt. Als frommer Jude sehnte er den Messias herbei, der im Alten Testament an vielen Stellen angekündigt wird. Aber in seinem Gebet ist auf einmal von einem Heiland die Rede, der auch den Heiden als Licht dienen und sie erleuchten soll. Ja, fremde heidnische Völker sollen Israel dafür preisen, dass aus diesem Volk der Erlöser der Welt kommt. Dieser Ausblick Simeons in die weitere Heilsgeschichte Gottes ist wirklich etwas Besonderes, weil er die Vorstellungskraft des frommen Simeon im Grunde übersteigt. Meiner Beobachtung nach gibt es so etwas nur im Judentum und im Christentum. Andere Religionen kreisen mehr um sich selbst, sind mehr auf das eigene Volk, auf die eigenen Gläubigen, auf die eigenen Lebensumstände konzentriert. Der Gott Israels dagegen scheint immer wieder einmal, bildlich gesprochen, Menschen an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, schau mal her, ich bin der Gott des Himmels und der Erde. Ich habe Israel erwählt, es ist mein Volk und du gehörst dazu. Aber ich habe mit der Welt noch weitergehende Pläne. Ich bin davon überzeugt, dass Gott auf ähnliche Weise auch heute noch Menschen beiseite nimmt und ihnen neue Perspektiven eröffnet, die sie selbst niemals entdeckt hätten. Sie brauchen sich beispielsweise nur mal anzuschauen, welche missionarischen Initiativen es gibt, um Menschen in verschiedenen Berufen, mit unterschiedlichen Hobbys oder in bestimmten Lebenssituationen mit dem Evangelium zu erreichen. Gottes Weitsicht und menschliche Kreativität können zusammengenommen wirklich Großartiges bewirken. Zurück zu unserem Bibeltext im Lukasevangelium. In den nächsten Versen wird beschrieben, wie Maria und Josef auf die bewegenden Worte von Simeon reagieren. Ich kann mir die ganze Situation gut vorstellen. Die beiden sind in den Tempel gekommen, um ein Opfer darzubringen und ihren Sohn, wie es im Bibeltext heißt, dem Herrn darzustellen. Feierliche Momente sorgen dafür, dass einem ganz gewöhnliche Gedanken durch den Kopf gehen. Zum Beispiel, wo müssen wir denn die beiden Tauben abliefern? Wohin müssen wir gehen, wenn wir unseren erstgeborenen Sohn Gott weihen möchten? Hat unser kleiner Schatz schon genügend getrunken oder sollte er noch etwas bekommen, bevor wir in den Tempel gehen? Vermutlich ist es Maria und Josef nicht viel anders ergangen als uns heute, wenn wir etwa einen feierlichen Taufgottesdienst in einer Kirche besuchen. Alles Mögliche will bedacht werden, vom Sitz der eigenen Frisur und der Kleidung bis hin zu den natürlichen Bedürfnissen der Kinder. Doch dann wurden Maria und Josef durch den Auftritt Simeons völlig überrascht. Einmal nur den kleinen Jesus auf seinen Armen halten, das ist sein größter Wunsch. Und dann spricht er darüber, was Gott angeblich alles mit diesem Kind vorhat. Das übersteigt nun wiederum das Vorstellungsvermögen von Maria und Josef. In den Versen 33 bis 35 wird berichtet, wie sie auf Simeons prophetische Worte reagieren. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, »Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden.« Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Simeons Worte dazu beigetragen haben, Maria und Josef zu beruhigen, denn es sind wirklich schwergewichtige Worte. Durch Marias Seele wird ein Schwert dringen. Das ist ein Hinweis darauf, was Maria durchmachen wird, wenn sie eines Tages hilflos die Hinrichtung ihres Sohnes miterleben muss. Und so kündigt Simeon an, Jesus ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen. Das deutet darauf hin, dass er bereits vor seinem Tod recht unterschiedliche Reaktionen bei den Menschen hervorrufen wird. Die einen werden ihn hassen, die anderen ihn verehren. Maria und Josef haben kaum Zeit, über diese Worte nachzudenken, da kommt eine weitere Person auf sie zu. Ich lese weiter ab Vers 36. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Ähnlich wie Simeon ist auch die alte Hanna ein Mensch, der voll und ganz für Gott lebt. Die uralte Prophezeiung, dass Gott einen Messias, einen Retter schicken wird, steht für sie nicht nur auf dem Papier, sondern sie richtet ihren Alltag danach aus. Sie betet und fastet und ist ständig im Tempel anzutreffen. Es gibt ja Menschen, die sich so verhalten, um nicht irgendwie selbst tätig werden zu müssen. Für sie ist es eine Art Flucht aus der Welt, die sie jedoch mit frommen Argumenten zu legitimieren versuchen. Bei Hanna ist das nicht der Fall. Sie wird hier im Bibeltext als Prophetin bezeichnet. Sie zieht sich auch nicht nur in die Abgeschiedenheit des Tempels zurück, sondern redet, Vers 38, mit anderen Menschen über Gottes Handeln. Und das in der verwegenen Hoffnung, dass sie selbst noch zu einer Zeugin von Gottes eingreifen wird. Das nächste größere Ereignis, das sich im Leben Jesu zugetragen hat, wird im Lukasevangelium mit keinem Wort erwähnt. Matthäus dagegen berichtet, dass Maria und Josef mit ihrem Kind nach Ägypten fliehen, weil König Herodes alle Kleinkinder in Bethlehem und Umgebung töten lassen will. Er hat Angst, dass Jesus als König der Juden eines Tages sein Konkurrent werden könnte. Und weil er Jesus offenbar nicht ausfindig machen konnte, trifft er diese grausame Anordnung, die als Kindermord von Bethlehem in die Geschichte eingeht. Wie gesagt, Lukas erwähnt von all dem nichts. Er konzentriert sich voll und ganz darauf, Jesus als den menschgewordenen Gott darzustellen. Das ist für ihn so einzigartig, dass er darauf verzichtet, alles, was sonst noch passiert ist, in sein Evangelium mit aufzunehmen. Matthäus handelt im Grunde genauso, doch für ihn steht ein anderes Anliegen im Mittelpunkt. Da er sein Evangelium in erster Linie für Menschen aus dem Judentum verfasst hat, ist es ihm wichtig zu zeigen, dass mit dem Kommen Jesu in diese Welt viele alttestamentliche Prophezeiungen in Erfüllung gegangen sind. Dass Jesus also der angekündigte Messias ist, der König der Juden. Und dieser Anspruch, König der Juden zu sein, macht ihn ja aus der Sicht von König Herodes so gefährlich. Und darum berichtet Matthäus über den Kindermord in Bethlehem und wie sich Maria und Josef mit ihrem Sohn in Sicherheit bringen. Und zwar bis König Herodes, gemeint ist Herodes der Große, das Zeitliche segnet. Lukas überspringt also diese Episode im Leben Jesu. Die beiden folgenden Verse in Lukas beenden stattdessen den Bericht über die Geburt Jesu in Bethlehem und über seine Darstellung im Tempel zu Jerusalem. Diese beiden Städte sind übrigens nicht weit voneinander entfernt. Anders sieht es dagegen aus mit der Rückreise nach Nazareth, von wo Maria und Josef wegen der Steuerschätzung extra angereist waren. Nazareth liegt weit im Norden in Galiläa, südwestlich des Sees Genezareth. In den Versen 39 und 40 wird nun berichtet, und als sie, gemeint sind Maria und Josef, alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. An dieser Stelle kommt es nun im Lukasevangelium zu einem großen zeitlichen Sprung. Fast 12 Jahre gehen ins Land. Ich halte es durchaus für möglich, dass sich in diesem Zeitraum immer wieder mal etwas ereignet hat, was durchaus berichtenswert gewesen wäre. Grundsätzlich aber wuchs Jesus wohl wie ein ganz gewöhnliches Kind heran. Der zuletzt gelesene Vers deutet auf nichts anderes hin. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm. Ein ähnlicher Satz findet sich noch einmal am Ende dieses Kapitels. Und wie ich in der vorigen Sendung bereits dargelegt habe, wird damit im Grunde ausgesagt, Körper, Geist und Seele, eben alles, was einen Menschen zum Menschen macht, entwickelten sich bei Jesus wie bei anderen Jungen seines Alters. Lukas betont das, wie vorhin erwähnt, um das Menschliche des Gottessohnes hervorzuheben. Und weil Lukas von Beruf Arzt ist, hat seine Beurteilung dieses Sachverhaltes besonderes Gewicht. Die folgende Begebenheit, die Lukas nun schildert, hat sich zugetragen, als Jesus nicht mehr ganz Kind war, aber nach heutigen Vorstellungen auch noch nicht ganz ein Jugendlicher war. Ich lese die Verse 41 bis 45. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, und seine Eltern wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Auch wenn sich Maria und Josef damals Sorgen um ihren Jungen machten, ich finde diese Geschichte einfach herrlich. Sie zeigt, dass Jesus damals nicht mit einem Heiligenschein herumlief, sondern normalerweise mit den Gefährten, also mit Freunden und Verwandten unterwegs war. Bevor sie die Rückreise nach Galiläa antraten, versammelten sie sich vermutlich irgendwo nördlich von Jerusalem in einer vereinbarten Ortschaft und zogen dann gemeinsam in mehreren Gruppen los. Deshalb machten sich Maria und Josef zunächst auch keine Sorgen, als sie ihren Sohn nicht finden konnten. Am vereinbarten Treffpunkt, ein paar Kilometer nördlich von Jerusalem, so dachten sie, würden sie ihm wohl begegnen. Doch dem war nicht so. Jesus blieb verschwunden. Deshalb mussten Maria und Josef schließlich nach Jerusalem zurückkehren. 3 Tage lang suchten sie ihn dort. Und ich vermute mal, so langsam wurde ihnen Angst und Bange. Ich lese weiter ab Vers 46. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich, und seine Mutter sprach zu ihm, »Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.« Und er sprach zu ihnen, »Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist?« Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Vielleicht ist es ihnen auch schon mal passiert, dass sie Tochter oder Sohn vielleicht bei einem großen Straßenfest aus den Augen verloren haben, weil es ihrem Sprössling zu peinlich war, an der Hand gehalten zu werden. Sie suchen und suchen und machen sich immer mehr Sorgen. Und dann entdecken sie plötzlich den verlorenen Sohn bzw. die verlorene Tochter, wie er oder sie, gedankenverloren, einen kleinen Hund streichelt. Erleichterung mischt sich dann mit einer gehörigen Portion Ärger darüber, dass ihr Kind überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen ist, dass sie bereits verzweifelt nach ihm suchen. So ähnlich wird es auch Maria und Josef ergangen sein. Immerhin 3 Tage suchten sie nach ihrem Sohn. Vor allem der Gedanke, dass ihm des Nachts etwas zustoßen könnte, wird ihnen große Angst bereitet haben. Doch dann finden sie ihn und stehen plötzlich zwischen lauter gelehrten Leuten, die sie selbst vermutlich niemals von sich aus angesprochen hätten. Doch ihr Sohnemann zeigt überhaupt keine Scheu, und die Gelehrten wundern sich sogar über seine Weisheit und seinen Verstand. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich Maria und Josef regelrecht provoziert fühlten, als Jesus dann so tat, als ob sein Auftritt im Tempel das Normalste von der Welt wäre. Interessant finde ich, dass im Bibeltext an dieser Stelle nur Maria zitiert wird. Wäre Josef der leibliche Vater von Jesus gewesen, hätte er vermutlich zu Jesus gesagt, »Wenn du dich nützlich machen willst, Junge, dann such dir lieber eine Stelle als Zimmermannslehrling, anstatt kluge Reden zu schwingen.« Aber es scheint so, als ob sowohl Maria als auch Josef in diesem Augenblick sehr zurückhaltend waren. Was Jesus ihnen gegenüber andeutete, verstanden sie nicht wirklich, aber vielleicht ahnten sie, dass es zwischen ihm und Gott eine ganz besondere Beziehung gab. Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass sich Jesus seinen irdischen Eltern trotzdem, wie es im nächsten Vers heißt, unterordnete. Ich lese die beiden letzten Verse dieses Kapitels. Und er, Jesus, ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Zwischen dem zweiten und dem dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums gibt es nun wieder einen großen zeitlichen Sprung. Grob geschätzt 18 Jahre, nachdem Maria und Josef ihren Sohn bei den Gelehrten im Tempel fanden, macht ein Mann von sich reden, der die Menschen auffordert, zu Gott umzukehren. Es handelt sich um Johannes den Täufer. Er tauft Menschen, die seinem Aufruf Folge leisten, mit Wasser, eine damals nicht ungewöhnliche symbolische Handlung, die als Akt der Reinigung verstanden wurde. Wieder einmal beginnt Lukas seinen Bericht, indem er recht genaue Angaben darüber macht, in welcher zeitgeschichtlichen Situation das Ganze stattfindet. Erinnern wir uns, ganz am Anfang seines Evangeliums hatte Lukas ausdrücklich darauf hingewiesen, mit wie viel Sorgfalt er alles recherchiert hat. Wie sich nun wieder einmal zeigt, sind das keine leeren Worte. Lukas berichtet, im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße, und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Johannes der Täufer, ein wirklich interessanter Mann. Anders als sein Vater Zacharias ist er nicht Priester geworden und verzichtet damit auf eine feste Anstellung mit geregeltem Einkommen. Wohl auch, weil sich die Ämter und Institutionen des jüdischen Glaubens in jenen Tagen zu einem regelrechten Religionsbetrieb entwickelt haben. Dem setzt Johannes die klare Botschaft entgegen, dass die Menschen ihre Herzen Gott zuwenden sollen. Und er verweist nicht nur, wie viele der religiösen Führer des Volkes, auf das alttestamentliche Gesetz, dem Genüge getan werden muss, sondern er kündigt Jesus, den Messias, den Erlöser an, für den er selbst nur der Wegbereiter ist. Durch seine besondere Art der Verkündigung markiert Johannes den Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Ich selbst bezeichne ihn manchmal deshalb als den letzten alttestamentlichen Propheten, der sich gerade noch ins Neue Testament hinübergerettet hat, und zwar, um dann seine Aufgabe an Jesus zu übergeben. Johannes der Täufer, ein Mann, über den es noch einiges zu sagen gibt. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel wird genügend Zeit dafür sein. Also schalten Sie bitte wieder ein. Wir werden dann der Frage nachgehen, inwiefern Johannes zum Wegbereiter für Jesus Christus wurde. Ihnen ein herzliches Gott befohlen und auf Wiederhören.